Handelsblatts Morning Briefing, der Podcast.
Schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und heute ist Sonntag, der 25. August. Ich habe ein Gespräch geführt mit Thea Dorn. Thea Dorn ist Schriftstellerin und für mich eine moderne Philosophin. Zwei ihrer bekanntesten Bücher seien hier kurz erwähnt. Da ist zum einen Die deutsche Seele, ein Standardwerk, ein Geschichtsbuch der besonderen Art über den Kern vom Kern unseres Deutschseins. Und zum zweiten ihr Buch Deutsch nicht dumpf, ein Leitfaden für aufgeklärte Patrioten. Und gesprochen haben wir über unser Land, über die Angst, die mit den Flüchtlingen eingewandert ist und über Wege, wie wir an dieser Angst nicht ersticken, sondern uns befreien, hinein ins Europäische. Heimat, Patriotismus, Wald, deutsche Seele sind Schlüsselwörter für Sie in Ihren Büchern und Essays. Jetzt gibt es sogar in Berlin ein Heimatministerium und einen Heimatminister. Das haben Sie jetzt davon.
Ja, das kann man so sehen, weil richtig glücklich macht mich das nicht. Ich halte es für ein ziemliches Missverständnis, dass Horst Seehofer glaubt, dass Heimat im Vergleich zu Nation der harmlosere Begriff sei. Heimat hat für mich erstmal ganz viel mit Kindheit zu tun. Heimat ist ein Ort, wo ich das erste Mal was gesehen, gerochen, geschmeckt, erfahren, gefühlt habe. Und wenn man Heimat erstmal so versteht, müsste man das Ministerium wahrscheinlich übersetzen als Ministerium für Sehnsucht nach verlorener Kindheit. Und schon ahnen wir, dass wir in ziemlich fragwürdigen Gewässern sind, wenn wir über die große Politik reden.
Aber hätte er es ein Nationalministerium genannt, wäre es auch nicht recht gewesen.
Nein, ich finde Innenministerium gar nicht so schlecht, weil, also man kann jetzt versuchen, natürlich eine Brücke, wenn man freundlich sein will, zu schlagen. Und sagen, man kann Heimat natürlich auch so definieren, im Anschluss an Herder zu sagen, Heimat ist der Ort, an dem ich mich nicht erklären muss, neudeutsch, modern übersetzt, an dem ich so wie ich bin akzeptiert bin. Und dann haben wir natürlich relativ schnell eine Brücke zu unserer Verfassung. Wir können sagen, natürlich ist auch unsere Verfassung mit ihren Freiheitsrechten ein Heimathintergrund, der überhaupt erst ermöglicht, dass ich mich als möglicherweise merkwürdiger Mensch mit merkwürdigen Vorlieben in den Augen einer Mehrheit in diesem Land beheimatet fühle.
Deswegen ist der Verfassungspatriotismus ja in all seiner Unvollständigkeit doch bis heute ein Wort, an dem wir zumindest uns nicht mehr reiben, sondern dass wir uns unter den Arm geschnappt haben, dass ein Stück Heimat selbst geworden ist, dieser Begriff.
Absolut. Also auch in meinem Buch, wo es ja um einen aufgeklärten Patriotismus geht, der ich versuche hinauszugehen über einen reinen Verfassungspatriotismus, aber ich schreibe, glaube ich, 15 Mal in dem Buch, dass ich auch sage, an einem Verfassungspatriotismus vorbei kommen wir nicht.
Also aber jeder erwärmt Versuch, nicht. Na, Sie haben geschrieben, ja, dieser Verfassungspatriotismus wärmt nicht.
Das ist auch schon Dolf Sternberger, der das ja ursprünglich mal in die Debatte lange vor Habermas gebracht hat, dieses Konzept. Es ist dem schon selber aufgefallen zu sagen, also eine Verfassung ist natürlich erstmal ein abstraktes Regelwerk und den meisten Leuten gelingt es nicht, das so mit Leben zu füllen für sich, dass wenn sie morgens aufstehen, ihr Herz höher schlägt, wenn sie denken, hurra, ich lebe in einem freiheitlich verfassten Rechtsstaat. Das ist ein Drama. Also wenn man so will, ich halte das für eine Tragödie des freiheitlichen Verfassungsstaates, dass wir, also dass was Schlimmes passieren muss, damit wir spüren, dass das eben kein leeres Regelwerk ist, sondern ganz viel mit unserer Lebenswirklichkeit zu tun hat.
Aber auch die Nation erleben wir ja umso intensiver, je mehr sie in Bedrängnis gerät. Wir haben uns um die Nation eigentlich lange nicht gekümmert, aber im Zeitalter der Flüchtlingsbewegung, der Migration, der Konfrontation mit dem anderen, wird auf einmal so ein altes Wort wie die Nation, das nationale Selbstverständnis wieder mit Leben erweckt.
Na, es gibt ja, glaube ich, im Augenblick, wenn ich das richtig sehe, zwei radikal rivalisierende Weltbilder. Das eine sind die wirklich konsequenten Kosmopoliten, die sagen, die Rede von Grenzen ist schon obsolet, es ist die eine Welt, Schlagwort Global Village, mit allem, was das von Wirtschaftsglobalisierung, Digitalisierung bis Migration heißt. Und dann gibt es Menschen, die glauben, dass die Menschheit als Ganze vielleicht besser organisiert ist, wenn sie in Ländern, in einzelnen Gebieten aufgeteilt ist, wenn es territoriale Staaten gibt. Natürlich hat das, wir landen schon wieder bei der Verfassung, damit zu tun, dass bis zum heutigen Tage zumindest Nationen die einzigen Garanten für Verfassung sind. Wir haben keine gescheite europäische Verfassung, also gar keine Verfassung auf den Weg gekriegt. Der alte Traum vom Weltbürgerstaat, den schon Immanuel Kant lebhaft geträumt hat, vor einigen hundert Jahren, ist in weitester Ferne. Und da ich niemanden anders als Kandidaten sehe, als ein Nationalstaat oder, wenn man jetzt ganz kühn wird, eine Föderation, wie die EU sie ist, die meinetwegen auch verfassungsrechtlich oder verfassungsmäßig, gern näher zusammenrücken darf. Aber das bleibt ja dann immer noch, das ist dann zwar eine größere Einheit, aber das ist nicht die Utopie, der wir sind nur noch eine Menschheit und haben keine Grenzen mehr.
Aber sind wir nicht Europäer in dem Sinne, dass wir diese Konföderation und dieses neue Gebilde in all seiner Flüchtigkeit als unsere neue Wirklichkeit empfinden? Wenn ich im Ausland gefragt werde, wo kommst du her, sage ich schon, je nach Entfernung vom Heimatland natürlich, ich bin Europäer. Und gar nicht gekünstelt, sondern wie selbstverständlich, denn wir leben in einer sehr europäischen Welt. Das fängt beim Geld an, hört aber auf keinen Fall beim Geld auf.
Das fängt überhaupt nicht beim Geld an, das fängt bei Homer an, Herr Steinger. Also wenn ich höre, und ich bin leidenschaftliche Europäerin, das waren immer die absurdesten, dümmsten, verkehrtesten und zwischen 33 und 45 die verbrecheristen Versuche in der deutschen Geschichte zu behaupten, dass es eine isolierte deutsche Kultur gäbe, die irgendwie nichts zu tun hat, die sich vom welschen Tand, also vor den französischen Einflüssen, frei machen müsste. Das ist natürlich grober Unfug. Ich halte das wirklich für einen der größten Gedankenfehler, zu glauben, man müsse eine europäische Kultur gegen eine deutsche Kultur zum Beispiel ausspielen. Das ist
völlig Warum? Weil es die europäische Kultur schon vorher auch gab und wir immer eingebettet waren.
Natürlich
in diese
versuchen Sie mal, eine deutsche Aufklärung ohne eine britische oder französische Aufklärung zu erklären. Versuchen Sie in der Musik irgendwas zu erklären ohne Anfänge in Italien. Also wir kommen nirgendwo einen Meter weiter. Und selbst so ein Teutone wie Richard Wagner hat sich natürlich, letztlich ist der auch ein europäisches Phänomen. Der Mann hat lange in Paris gelebt und da gelernt, hat es dann irgendwann gehasst. Aber trotzdem, also diese isolationistischen Versuche zu sagen, also wir müssen da jetzt irgendwie so einen Jägerzaun vom Schäferhund bewacht, um die deutsche Kultur ziehen, wie das manche Herrschaften gerade in diesem Land propagieren, das ist natürlich lächerlich.
Aber sind wir nicht ein Stück weit immer in Ablehnung des anderen auch zu uns selbst gekommen und war Europa natürlich immer präsent und Paris war präsent und bis hin nach zu den Ghettos der französischen Vorstädte, dem Elend in Afrika, das war ja immer präsent und wärmte uns ja ein Stück weit auch, dass wir so anders sind und dass wir die heimische Scholle haben. Also war das andere nicht immer das Spiegelbild des eigenen?
Naja, man kann sich ja zum anderen auf unterschiedliche Weise beziehen. Ich kann einerseits feststellen, dass es gewisse Differenzen gibt und niemand wird leugnen wollen, weder ein Franzose noch ein vernünftiger Deutscher, dass es kulturell durchaus erhebliche Differenzen im, sagen wir es, amerikanisch Way of Life gibt. Versuchen Sie mal einem Franzosen abends ein deutsches Abendbrot hinzustellen, der fasst das als Kriegserklärung auf, wenn der nicht dreigängig essen darf abends und der gute deutsche Protestant hat gerne sein karges Abendbrot, um ein winziges Beispiel zu nehmen.
Dann bin ich Franzose in der Hinsicht.
Ja, ich sehe schon, ein echter Kosmopolit. Naja, es ist ja auch unbenommen, der eher katholische Süden handhabt das in Deutschland auch anders. Also ich will nur sagen, ich kann erstmal feststellen, dass es Differenzen gibt und das kann ich aber in aller Freundschaftlichkeit tun. Ich muss deshalb ja nicht gleich anfangen vom eben welchen Tand und welcher Unsitte zu schäumen, nur weil möglicherweise mein Herz eher fürs deutsche Abendbrot schlägt.
Aber darf ich mich denn überfremdet fühlen? Sind das Worte, Bevölkerungsexplosion, Flüchtlingswelle, Überfremdung? Das sind ja Worte, die sind eigentlich auf dem Index der politischen Korrektheit. Darf ich sie trotzdem fühlen, wenn ich sie schon nicht aussprechen darf?
Ich frage mich immer, wo diese Gefühle herkommen, weil ich teile diese Gefühle in der Weise nicht. Ich habe die Befürchtung, dass diejenigen, die solche Worte wie Überfremdung benutzen, ein sehr schwach ausgeprägtes Selbstbewusstsein haben. Ich kann feststellen, also mir ist vieles sehr, sehr fern. Ich habe zum Beispiel mal für einen Tatort, in dem es um einen Ehrenmord geht, mit Serhan Ateş zusammen ein Jahr lang hier in Berlin in der türkischen Community recherchiert. Wir waren auf Henna-Nächten, waren auf türkischen Hochzeiten. Ich fühlte mich den gesamten Abend tatsächlich sehr, sehr fremd. Daraus ist bei mir aber zunächst mal jetzt kein Gefühl entstanden, oh mein Gott, das muss hier weg. Und ich stelle erstmal fest, dass mir das sehr, sehr fremd ist und dass ich auch vieles, zumal bei den Veranstaltungen, wo man berechtigt befürchten durfte, dass die Heiraten nicht ganz freiwillig waren, halte ich vieles für verkehrt. Aber deshalb stelle ich mich nicht mit Schaum vorm Mund irgendwo hin und erkläre, dass die Muslims die Überfremdung Deutschlands bewirken. Das sind zwei sehr unterschiedliche Dinge.
Aber, jetzt kommt das Aber, die Welt besteht nicht aus Thea Dorns und Menschen, die so reflektiert in der Lage sind, das Geschehen um uns herum zu begreifen und für sich auch zu rationalisieren. Wenn ich, und jetzt erde ich mal unsere Diskussion in der politischen Landschaft, aus der SPD ist eine Splitterpartei geworden. Sie war eine Volkspartei, sie hatte absolute Mehrheiten. Unter Willy Brandt hatte sie zumindest große Mehrheiten. in den Städten, in den Ländern, im Bund und ist jetzt bei 17-18% nur noch knapp vor der AfD gelandet. Warum? Weil sie die Sorgen und Ängste dieser Menschen, die nicht dieses Vokabular benutzen, vielleicht aber auch doch, wir gucken ja nicht rein in die Köpfe und in die Wohnzimmer, weil diese Menschen sich nicht mehr beheimatet fühlen. Ist das nachvollziehbar? Ich meine, spätestens damit ist ja die Angst vor dem Fremden zu einer wirklichen politischen Kraft geworden.
Wenn ein Mensch Angst hat, muss man versuchen, ihm diese Angst zu nehmen und nicht seine Angst füttern. Also mit jedem Angsttherapeuten, mit dem Sie reden, der wird Ihnen sagen, wenn ein Mensch Angst vor Spinnen hat, ist das Schlimmste, ihn darin zu bestärken, dass Spinnen das Allerschlimmste sind, sondern man muss versuchen, ihn dazu zu bringen, dass er diese Angst überwindet. Und deshalb halte ich es für ein sehr, sehr gefährliches Spiel. Also ich halte es einerseits für falsch, arrogant zu sagen, ach, diese Spinner mit ihrer Angst, die sollen das mal sein lassen. Das ist Unsinn. Es ist aber genauso Unsinn, diese Ängste zu füttern, die Leute dazu zu bringen, dass sie sich, das werden ja richtige Angstfixierungen. Also es gibt dann auf einmal auch in meinem Umfeld plötzlich Leute, die sehen an jeder Ecke einen Syrer, wo beim besten Willen objektiv keiner steht.
Nun gibt es aber Ängste, die sind ja real. Bei Kindern zum Beispiel muss man nicht Angsttherapie im Sinne machen von fürchte dich nicht vor der Spinne. Kindern muss man überhaupt erstmal beibringen, Angst zu haben. Weil Kinder gehen so furchtlos um mit dem fremden Mann, der sie anspricht. Selbst mit dem Auto, das da angerast kommt, das wird von Kleinkindern gar nicht ernst genommen. Sie klettern in Löwenkäfige immer, immer wieder, weil sie streicheln wollen und gar keine Angst vor dem Löwen haben. Aber die Angst vor dem Löwen muss auch gelernt sein.
Aber ich gehe beim Staatsbürger jetzt erstmal von dem berühmten Erwachsenen, um nicht das Wort des Mündigen zu bemühen, aus. Nein, also ich glaube, die große, große Kunst, und das ist jetzt auch jenseits aller Flapsigkeiten, diesem Augenblick, das Geschick, das Gespür, was es für einen großen Politiker momentan in diesem Land bräuchte, wäre tatsächlich zu sagen, ich verachte euch nicht vor dieser Angst, ich nehme euch ernst mit dieser Angst und trotzdem nicht das Spiel zu spielen, zu sagen, okay, ihr habt Angst vor Islamismus, ihr habt Angst vor den Flüchtlingswellen. Ich zeige euch nur noch Bilder davon. Ich kanalisiere eure Angst. Weil das, was doch auch zum Beispiel in den USA passiert ist, ich war während des Wahlkampfs in den USA, während des Trump-Wahlkampfs, und da steht auf einmal einer, der sagt, gebt mir euren Hass. Weil Angst wird ja ganz schnell Hass. Gebt mir euren Hass und ich werde den wie so ein Brennstahl auf was richten. Und wenn das losgeht in der Politik, glaube ich, dass es gefährlich wird. Und Sie haben völlig recht, in der SPD scheint es im Augenblick, also die ist offensichtlich nicht die richtige Partei, um da momentan eine Figur hervorzubringen. Mit Sigmar Gabriel gab es mal möglicherweise eine Figur, aber die wurde erfolgreich kaltgestellt in dieser Partei.
Er hat das Gespräch mit Ihnen gesucht, Frau Dorn. Was haben Sie ihm raten können für den Umgang mit den Ängsten seiner ureigensten Wähler?
Naja, schon erstmal zu sagen, das sind nicht alles Proto- oder Präfaschisten, weil da sind wir ja in Deutschland sehr, sehr schnell dabei, zu sagen, dass jeder sagt, ich habe ein Problem mit dem Islam. Also schon mit einem halben Bein oder vielleicht sogar schon mit einem Bein im Faschismus steht. Und das halte ich tatsächlich für einen groben Fehler, den wir über viele Jahre im Diskurs gemacht haben. Also wo sich ja auch, was ja dann der Gipfel der Absurdität ist, Leute wie Hamid Abdel Samad oder Serhan Ateş oder Necla Kelek, also die einschlägig bekannten Islamkritiker, die selber aus diesem religiösen Hintergrund kommen, denen zu sagen, das dürft ihr nicht, das ist böse, wenn ihr so redet. Da haben wir aber, also ich hatte bis vor wenigen Jahren die Hoffnung, dass in dieser Diskussion eine gewisse Vernunft eingekehrt ist. Also wenn wir uns erinnern, dass eine Partei wie die Grünen hielten das ja, glaube ich, noch für ein Verbrechen, wenn an deutschen Schulen türkischstämmige Kinder Deutsch reden sollen, vor 15 Jahren oder in den Nullerjahren war das hier in Berlin, glaube ich, immer noch so. Das hat ja seit ein paar Jahren aufgehört. Und dass das Pendel jetzt aber gleich mit Schwung in eine andere Richtung geht, wo auf einmal tatsächlich Tabus gebrochen werden, wo wirklich eine Partei Rassismus im Bundestag verbreitet, wo die Verbrechen der deutschen Vergangenheit relativiert werden, dass das so schnell auf einmal geht.
Aber vielleicht, weil die Parteien Ängste, es ist nicht beruhigend, aber vielleicht liegt es auch daran, dass die Parteien den Gesprächsfaden haben abreißen lassen, haben Ängste tabuisiert, haben gesagt, hier darfst du keine Angst haben, weil das ist politisch extrem unkorrekt, Angst zu haben. Frauen haben aber Angst vor einer Islamisierung, die ihre Rechte, ihre Gleichberechtigungsansprüche, ihren Feminismus beschneidet und ähnliches.
Dieser Angstdiskurs ist halt insgesamt heikel. Also wenn wir uns anschauen, so ein, was jetzt nun wahrlich kein Ruhmesblatt an politischem Vorgehen war, der übers Knie gebrochene Ausstieg aus der Atomenergie. Das war eine reine, in der Bevölkerung angstgestützte Entscheidung. Angela Merkel hat in diesem Fall die Angst in der Bevölkerung zur Kenntnis genommen. Das war eine Angst, wo der Mainstream geneigt war zu sagen, ja, die ist rational. Da könnte man auch ein Fragezeichen machen, ob es in Deutschland, was sozusagen keinen großen Ozean direkt vor der Tür hat und Erdbeben kommen auch eher selten vor, also ob dieser 1:1-Vergleich, weil Fukushima passiert ist, es demnächst auch in Deutschland passieren wird, ob der wirklich rational ist. Also das ist immer schwierig. Wir messen da auch mit zweierlei Maß.
Na,
also
zumindest ein Atomkraftwerk ist zumindest mal furchterregender als ein Windrad.
Ja.
Auch ohne Ozean.
Also es kann mehr Unheil anrichten, wenn was schief geht. Das ist völlig unbestritten. Aber trotzdem, also dass die Politik in dieser Windeseile ihre gesamten Überzeugungen, also sie hatten noch ein halbes Jahr, Vierteljahr vorher behauptet, nein, wir machen den Atomausstieg in der Form nicht. Und das war eine klare Entscheidung, die nur durch die Angst in der Bevölkerung motiviert war. Also ich meine, oder man muss sagen, Kinder, ihr seid doch nicht so blöd, dass ihr erst seit Fukushima gelernt habt, dass Atomkraftwerke hochriskant sind. Das kann man doch auch nicht wirklich glauben wollen über Politiker.
Also Sie plädieren ja auch dafür, nicht Angst zu haben, sondern einen etwas fröhlicheren, unbeschwerteren Patriotismus auch für sich selbst zu entdecken. Ist das richtig?
Ja, also ich bin auch, das ist gar nicht nur auf dem politischen Terrain, das gilt durchaus auch für die privateren Aspekte des Lebens. Ich glaube, sonst wäre ich nicht Schriftstellerin geworden, natürlich hat jeder Mensch Angst und es ist auch absurd zu leugnen, dass es die gibt. Und der von mir innig geliebte Kafka hat mal gesagt, meine Angst ist das Beste, was ich habe. Also Angst kann auch eine unglaubliche Kreativitätsquelle natürlich sein, aber Angst kann eben auch destruktiv werden. Es ist so wie mit den ganzen großen Gefühlen. Nehmen Sie die Liebe. Liebe kann wunderbar sein, auch die Liebe zum eigenen Land. Und sie kann destruktiv, irrational, verblendet, zerstörerisch werden. Und deshalb geht es mir bei all diesen Gefühlen darum, sie erstmal zuzulassen und sich auch nicht vorzumachen, dass sie schon per se saubere, stubenreine, rationalisierte Gefühle sind. Aber dass es zu einem im westlichen Sinne aufgeklärten Menschen dazugehört, dass er im Laufe seines Erwachsenenlebens imstande ist, sich zu diesen Gefühlen zu verhalten und eben nicht selber nur quasi zum Lasso, zum Peitschenende seiner Gefühle zu werden.
Angela Merkel hat ja eine Angst der deutschen Politik für sich bewältigt, nämlich die Angst, wir könnten zu dominant sein in Europa und haben deswegen ja die Führung der EU-Kommission zum Beispiel eben einem Luxemburger bewusst überlassen, kleineren Nationen, wir haben die EZB einem Italiener überlassen. Wir haben uns nie gedrängt nach diesen Positionen, jahrzehntelang nicht. Jetzt greift sie, bewirbt sich, wenn auch inoffiziell, um die Führungsposition in Brüssel. Richtig? Im Zuge der Angsttherapie ein erfolgreicher Therapieverlauf der deutschen Politik?
Ich halte das auf jeden Fall für vernünftig. Also wenn man sich anschaut, so wahnsinnig viele Kandidaten von den einflussreichen Ländern in Europa. Na klar, wir haben Macron, also der eine klare Vorlage gemacht hat, vor einem knappen Jahr war seine Rede an der Sorbonne, wo er ja gewissermaßen den leuchtenden Steuermann versucht hat oder Captain gar für Europa zu machen. Und Macron ist schlau genug zu wissen, dass es ganz alleine auch nicht gehen wird. Und wenn ich, man ist nicht dabei, aber wenn ich das richtig mitgekriegt habe und aus Medien verfolgt habe, ist das durchaus, hat Macron auch gesagt, chère Angela, hier, also Deutschland muss mitziehen. Oder war das bei der Finanzkrise 2011, wo ein polnischer Außenminister sagt, ich fürchte mich vor deutscher Inaktivität mehr als davor, dass die Deutschen was machen. Wir müssen aber natürlich eben vernünftig bleiben. Also ein durchknallendes Deutschland, was aus irgendwelchen Gründen beschließt, in Europa auftrumpfen zu wollen, ist natürlich eine Katastrophe.
Davon sind wir ja weit entfernt. Peter Altmaier steht ja eher für einen gemäßigten südeuropäischen Lebensstil, für einen polyglotten, den Menschen empathisch zugewandten Politikstil. Das wäre doch womöglich eine solche Vorstellung von Patriotismus, die sich aber europäisch definiert und übersetzt.
Naja, also ich habe eben gerade das neue Buch von Sigmar Gabriel gelesen und ich finde das eine sehr, sehr interessante Frage, die er stellt. Also er sagt, die EU hatte es nie als eine geostrategische Größe, die wollte nie als auf der großen Bühne der Weltpolitik agieren. Das war eigentlich eine Befriedungs- und Wohlstandsmaßnahme nach innen seit der Gründung. Und momentan stehen wir an einem Punkt, wo wir darüber nachdenken müssen, ob dieses Europa tatsächlich in der Weltpolitik eine Rolle spielen will. Und ich finde, dass er das sehr triftig beschreibt, dass das ein Scheideweg ist, an dem Europa steht und durchaus ein heikler. Und deshalb ist natürlich die Frage, sind es die Deutschen? Also ich selber schreibe in meinem Buch, dass dieses Land sehr dazu neigt, eigentlich unpolitisch zu denken. Dass das Beste, was diesem Land passieren konnte, dass es eine westlich geprägte Verfassung sich gegeben hat nach der Verblendung und den Katastrophen im Dritten Reich. Dass dieses Land jetzt politisch mündig geworden ist, ich würde es hoffen, wir werden es erleben.
Und dieses politisch Mündigsein gipfelt eben auch in Forderungen an andere und in dem Reklamieren auch von Machtpositionen, Durchsetzungsmöglichkeiten und Ähnlichem.
Ja, sicher. Also Politik ohne Macht, ich weiß nicht, wie das gehen soll.
Und insofern übersetzt sich doch der Patriotismus heute vielleicht doch in eine Art europäischen Patriotismus?
Für mich ist das überhaupt kein Konkurrenzprinzip. Mhm. Ich bin flammende Europäerin und eine begeisterte deutsche Kultur- und Verfassungspatriotin.
Und Berlinerin jetzt.
Und seit über 20 Jahren außerdem auch noch Berlinerin, genau.
Und von all diesen Heimaten, was ist Ihre Liebste, wenn Sie jetzt nur eine Heimat zu wählen hätten?
Eichendorff.
Die deutsche Romantik?
Die Gedichte von Eichendorff. Wenn ich sozusagen nichts mehr hätte an Heimat und hätte aber noch meine Eichendorff-Gedichte im Kopf, dann wäre Heimat noch nicht ganz verloren.
Ich habe neulich an einer Buchhandlung den Satz gelesen, ich stelle mir das Paradies als eine große Bibliothek vor.
Ja, das möchte sein.
Dann treffen wir uns dort.
Das werden wir tun, Herr Steiger.
Vielen Dank, Thea Dorn.
Gern geschehen.
Ich bedanke mich bei Thea Dorn für dieses Gespräch, das ja eigentlich nie beendet ist. Und wenn Sie mögen, führen Sie das Gespräch zu Hause einfach fort. Ich wünsche Ihnen einen geruhsamen, einen erholsamen, einen inspirierenden Sonntag.
Steingarts Morning Briefing, der Podcast.